Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Saison 2025 ist Geschichte, aber hier in der Offseason haben wir bei Chip and Charge noch einiges vor. Nächste Woche gibt es den Jahresrückblick, den großen Jahresrückblick. Wir haben auch noch eine Challenger Corner vor und heute gibt es ein längeres Interview. Während der Billie Jean King Cup Playoffs war ich in Ismaning und da habe ich mit dem neuen deutschen Bundestrainer, jetzt nicht mehr neu, aber insgesamt deutschen Bundestrainer Torben Belz gesprochen, der genau vor einem Jahr dann der neue Bundestrainer des DTB geworden ist. Wir haben über das Jahr 2025 bei den deutschen Frauen gesprochen, über Eva Lüß, über Ella Seidel, über Tatjana Maria und Laura Siegemund natürlich, aber auch über die Spielerinnen, die dahinter stehen, was dieses Jahr ausgemacht hat und was 2026 dann noch kommen kann. Das ist das Interview mit Torben Belz. Torben Belz, vielen Dank für deine Zeit. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir in Oberhachingen zusammengesessen zu deiner Begrüßung als neuer Bundestrainer, Chefbundestrainer der deutschen Tennisdamen. Wenn du gleich mal ein Fazit ziehen würdest, wie würde das nach einem Jahr jetzt ausfallen? Wie ist das Jahr für Torben Belz gelaufen?
Ja, erstmal hallo an alle Zuhörer. Ja, habe auch noch nicht so häufig einen Podcast gemacht, aber ja. Freue mich auch auf den Podcast auf jeden Fall hier mit dir zusammen. Fazit war natürlich, es war mir natürlich klar, wie ich angefangen habe den Job, dass es was ganz anderes ist als meine 19, 20 Jahre Touralltag, wo ich 1:1 mit einer Spielerin unterwegs war. Das war mir schon klar, dass jetzt der Job was anderes ist und das habe ich auch so ein bisschen gesucht. Ja, ich wollte eigentlich auch so was Neues haben, wo es nicht mehr ums tägliche Training geht, wo es um eine Spielerin geht. Ja, ich wollte eigentlich dann mein Know-how, was ich jetzt über die letzten 20 Jahre bekommen habe, einfach auch so ein bisschen weitergeben an die deutsche Jugend, weil ich auch immer den Kontakt zu den deutschen Spielerinnen auf der Tour, auch wenn ich keine deutsche Spielerin betreut habe, immer gesucht habe und auch gerne die Matches unserer deutschen Spielerin angeguckt habe. Fand ich das einfach eine sehr tolle Aufgabe für mich und muss auch jetzt nach dem Jahr, muss sagen, das war wirklich eine tolle Aufgabe und ist immer noch eine tolle Aufgabe und es war wirklich ein tolles Jahr. Ne? Wir hatten wirklich natürlich Ups und Downs. Das Jahr hat super stark begonnen mit der Eva Lüß als Lucky Loser bei den Australian Open, wo sie wirklich dann als Lucky Loser reingekommen ist in der letzten Minute. Die Geschichte kennt man ja, dann nur 10 Minuten Zeit hatte zum Aufwärmen und dann hat sie diese Chance, die sich ja manchmal im Tennis ergibt, hat sich wirklich toll ergriffen und dass man dann auch diese Chance dann so, dass sie dann so gut spielt und 3 Runden gewinnt und dann auf dem Center Court spielen kann gegen Iga Swiatek, das war schon ein toller Start auch für mich, muss ich sagen. Mhm. Ja, also jetzt abzurunden, also das Fazit, das war ein tolles Jahr. Ich habe, glaube ich, alle, worum es auch ging, natürlich in dem Jahr, alle Spielerinnen kennenzulernen und vor allem auch die Umfelder kennenzulernen, ja, die Trainerteams kennenzulernen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich kenne alle Spielerinnen, muss sagen, wir haben tolle Spielerinnen in Deutschland und freue mich jetzt auch auf die nächste Zeit.
Ja. Was waren die Ziele, mit denen du angetreten bist und am Ende, was ist davon in Erfüllung gegangen, wo du sagen kannst, hier, das ist super gelungen, beziehungsweise vielleicht auch etwas, was noch nicht so umgesetzt worden ist aus deiner Sicht?
Nee, genau. Wir haben ja gesagt, ich meine, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, dass die meisten Spielerinnen haben schweren Rucksack auf mit Ziegelsteinen hinten drin, sagen wir. Ja, und unsere Aufgabe vom DTB war auch so ein bisschen, so ein paar Ziegelsteine dort rauszunehmen und es ein bisschen leichter zu machen für die Spielerinnen. Ja, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Wichtigste war für mich, alle kennenzulernen, ja, in erster Linie und auch da wirklich versuchen, gutes Feedback zu geben, ja, und versuchen, dass sich die Spielerinnen einfach dann auch weiterentwickeln. Und ich glaube, da haben wir auch durch die guten Ergebnisse jetzt in diesem Jahr, haben wir es auch gesehen, dass das wirklich gut nach vorne geht.
Was kann ein Bundestrainer noch für Anreize geben oder was kann er für Unterstützung geben, wenn die meisten Spielerinnen Heimtrainer haben, Vereinstrainer haben etc., mit denen sie auch zwischendurch unterwegs sind? Was kann der Bundestrainer da noch unterstützend oder zusätzlich anbieten?
Genau, ich glaube schon, dass auch gerade durch meine lange Erfahrung, glaube ich schon, dass man immer da noch ein Feedback geben kann. Und darum ging es auch jetzt im ersten Jahr, zu gucken, hey, welche Spielerinnen brauchen ein bisschen mehr Hilfe, welche Spielerinnen brauchen ein bisschen weniger Hilfe vielleicht und welche Teams möchten ein bisschen mehr hören von mir und das ging jetzt in diesem Jahr einfach so ein bisschen auszuloten und das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen.
Ja. Diesem Jahr. Gibt es da Beispiele, wo du sagst, da haben wir Unterstützung geboten und das hat sich dann auch dann ausgezahlt oder ist das gar nicht so zu?
Nein, es kommen ja auch. Wir hatten ja in diesem Jahr gerade unsere beiden Leute, die gerade jetzt von den, was immer so eine magische Grenze ist, ja, in den Top 100 zu kommen. Ja, das war gerade bei der Eva zum Beispiel. Ja, die hat ja lange versucht, stand immer zwischen 100, 120, sage ich mal, bis 100, 160 so geschwankt. Und dass sie halt, wie eben schon gesagt, dass sie dann einfach diese Chance bekommen hat in Australien und die dann ergriffen hat, war natürlich toll. Und mit Eva bin ich ja auch jetzt auch schon vor meiner Zeit als Bundestrainer, war ich immer mit ihr in Kontakt, auch häufiger auf dem Platz auch, wenn ich da Zeit hatte. Inwiefern man dann den entscheidenden Faktor bringen. Ich glaube, die haben ihre Teams, ja, und ich glaube, dass das auch das Wichtigste ist, dass sie ein funktionierendes Team haben, die Spielerinnen. Und auch, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, aber ich versuche halt dann durch mein Feedback noch ein bisschen, so ein paar Prozente noch mehr zu geben.
Gibt es zwischendurch dann noch so Lehrgänge, wo dann all viele Spielerinnen zusammen sind oder ist das wirklich bei den Heimteams oder bei den Trainerteams so erstmal geblieben?
Nee, wir bieten auch Lehrgänge an. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Jahr drei Lehrgänge gemacht. Das heißt, wir hatten diese Sandplatzvorbereitung, die super waren in Oberhaching. Ja. Wir haben immer Ende des Jahres, im Dezember haben wir einen Lehrgang auch in Oberhaching, wo es so ein bisschen auf die Vorbereitung auf die nächste Saison geht. Ja, das haben wir auch immer und das kommt gut an. Ja, und ich glaube auch, dass das gut ist. Ansonsten bin ich hier auf allen Grand Slam Turnieren, bin ich direkt vor Ort, ja, und kann auch dort den Spielerinnen helfen. Und das hat auch gut funktioniert.
Ich würde jetzt gerne mal auf ein paar Spielerinnen zu sprechen kommen, die in diesem Jahr dann gespielt haben, beziehungsweise dann auch ihren Weg und dieses Jahr dann besprechen. Und dann fangen wir mit Eva Lüß an, die halt die Vorzeigespielerin jetzt ist für den DTB. Letztes Jahr, als du angefangen hast, war die beste deutsche Spielerin auf Platz 83. Das war damals Laura Siegemund. Um diese Zeit, jetzt ist es Eva Lüß. Warst du überrascht von dem, wie sie das dann durchgezogen hat, nachdem sie das Achtelfinale bei den Australian Open erreicht hat? Es waren immer kleine Schritte und es war jetzt nicht der Durchbruch wie die Sternschnuppe oder so, sondern es war ein gleichmäßiger Aufstieg. Warst du überrascht davon, wie sie dann sich so durchgebissen hat, dann ja auch mit der Autoimmunerkrankung etc., dass sie immer mal wieder Rückschläge hatte, aber dass sie jetzt da auf Platz 40 steht in der Weltrangliste?
Gut, überrascht kann ich nicht sagen, weil auch in den Jahren zuvor, wenn ich die Eva auf dem Platz gesehen habe ich immer schon gedacht, hey, die hat Potenzial, die muss eigentlich in die Top 100 kommen, ja, weil sie hat wirklich durch ihr Spiel, durch ihr aggressives Grundlinienspiel, hat sie wirklich auch durch ihre Power, ja, hat sie vieles, wo ich denke, hey, das ist auf jeden Fall eine Top 100 Spielerin. Und wie gesagt, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass sie einfach dann auch, wie eben schon gesagt, bei den Australian Open diese Chance erhalten hat und auch dann wirklich zugeschnappt hat und auch diese Chance dann wirklich ergriffen hat und dass sie dann dadurch in die Top 100 gekommen ist und dass sie dann auch das ganze Jahr, auch wenn sie dann mal ein paar Probleme hatte mitten im Jahr, dass sie jetzt auch gerade mit dem Asien-Swing jetzt gerade am Ende, dass sie das nochmal gezeigt hat, hey, sie ist nicht nur Top 100, sondern nein, sie ist sogar eine Top 40-Spielerin jetzt geworden. Ne? Das ist natürlich, es war natürlich für sie ein tolles Jahr und das war natürlich toll, das so ein bisschen zu begleiten und toll, das auch zu beobachten. Das war schon sehr, sehr gut.
Ist das jetzt 2026 dann, fängt ja gleich mit den Australian Open dann wieder an, dass man auch Punkte verteidigen muss, dieses, ich sag jetzt mal, Sophomore Year auf der Tour, weil sie ist durchgebrochen in diesem Jahr, nächstes Jahr muss sie sich beweisen, muss sie auch die Punkte verteidigen, wie schwierig ist das dann erstens für sie, beziehungsweise was kann sie tun oder was wäre ein Tipp von dir, wie sie dieses Jahr dann angehen kann 2026, weil sie wird einige Punkte zu verteidigen haben und auch gleich zu Anfang so ein bisschen unter Druck stehen jedenfalls, Punkte zu verteidigen.
Ja, ich denke schon, dass sie das natürlich im Kopf hat, aber ich glaube, erstmal muss man sagen, dass sie ja auch ein tolles Team hatte mit ihrer Familie, ja, mit Wladimir Lüß, dem Papa, der immer schon ihr Trainer war, ja, ist sie ja natürlich auch super aufgestellt und auch die Familie kommt ja immer mit nach Australien, die kleine Tochter Bella und die Mutter Maria, ja, sie sind ja immer dabei und ich glaube auch, dass das super funktioniert und hat man auch dieses Jahr gesehen, dass sie in den Top 40 so gekommen ist natürlich super. Mit dem Druck, das ist ja immer bei jeder Spielerin so, auch bei meinen Ex-Spielerinnen, bei Angie zum Beispiel, ja, das war natürlich immer ein Thema auch, Punkte verteidigen, aber haben wir immer gesagt, der Fokus, ja, und auch das Mindset, ja, das darf nicht zu stark auf diesen Punkten sein, hey, ich muss die Punkte machen, man muss im Training arbeiten, ja, an seinem Spiel und versuchen sich täglich zu verbessern, ja, auch in der Fitness oder sei es im technischen oder taktischen Bereich. Und wenn man sich dort verbessert, ja, und wenn man wirklich dann auf die Turniere fährt, dann kommen nachher, haben wir gesagt, die Punkte oder das Preisgeld, ja, das kommt nachher eigentlich dann, kommt es automatisch. Wenn du die Arbeit reinpackst im Training, auch jetzt gerade in der Offseason, die ja wichtig ist für jede Spielerin Ende des Jahres, wenn man dort arbeitet und dort wirklich versucht, sich zu verbessern, dann kommen nachher die Punkte. Das heißt, dann hat man diesen Fokus gar nicht zu sehr auf diesen Punkten. Natürlich war das auch immer so ein kleiner Trainertrick, ja, dass man versucht, ich bin mir schon bewusst, dass die Spielerinnen trotzdem an die Punkte denken, aber trotzdem glaube ich, dass das, jetzt kann ich von Andy sagen, dass das da auf jeden Fall geholfen hat, dass der Fokus nicht nur oder die Panik fast ausbricht, dass man muss die Punkte verteidigen, sondern dass man sich eher konzentriert dann wirklich auf das technisch-taktische im Training, ja, und versucht sich da zu verbessern und dann kamen auch die Punkte bei Angie von alleine, kann man sagen.
Ja. Also Eva Lüß jetzt nächstes Jahr, also wird das Jahr jetzt beenden als 40. Weltrangliste. Eine Spielerin, die jetzt auch die Top 100 erreicht hat, ist Ella Seidel. Ich hatte so von außen her das Gefühl, dass irgendwann Cincinnati war dieses große Ergebnis, was sie gemacht hat, dass so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein scheint bei ihr, dass sie Barbara Rittner hat auch früher mal darüber gesprochen, dass sie sich sehr unter Druck setzt und dass sie vielleicht zu viel will. Ich hatte das Gefühl, dass hier so ein Knoten geplatzt ist in diesem Jahr. Wie ist das Gefühl aus der Sicht des Bundestrainers, was Ella Seidel angeht?
Nee, das war natürlich auch für mich toll zu beobachten. Jetzt der Weg von Ella war natürlich auch für mich toll zu beobachten. Ich habe sie auch jetzt das erste Mal gesehen in Australien Anfang des Jahres und da war das Niveau noch nicht so hoch, ja, da hat sie einfach zu viel Fehler noch gemacht, ja, und hatte, glaube ich, in der zweiten Runde hat sie verloren in der Quali in Australien und das war natürlich toll zu sehen, dass das dann im ganzen Jahr einfach so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer besser wurde, ja, das zum Beispiel hat sie dann in Paris war sie dann schon Quali-Finale, hat sie dann dramatisch verloren mit den Matchbällen, ja, gegen eine Japanerin, und dann war sie dann auch ein bisschen dramatisch in Wimbledon, ist leider umgekickt, leider im Quali-Finale. Das war nicht so schön zu beobachten, muss ich sagen, ja, aber trotzdem, der Weg, man hat schon gemerkt, hey, Australien noch nicht so gut, aber dann für Monat besser geworden, ja, auch gerade hier mit der Arbeit, ist ja schon lange am Bundesstützpunkt da trainiert sie mit dem Lars Übel zusammen, ja, was auch super funktioniert, der wirklich gute Arbeit macht da in Oberhaching und deswegen hat man gemerkt, hey, die wird von Woche zu Woche besser und hab auch schon immer gedacht, so ähnlich wie bei Eva, hey, die hat das Potenzial, die muss eigentlich in den Top 100 sein. Und das ist dann so gut, wie du sagst, dass der Knoten so ein bisschen platzt, gerade im Turnier Cincinnati, ja, wo sie wirklich starke Spielerin geschlagen hat und auch dort viele Punkte geholt hat. Und jetzt auch gerade das Ende des Jahres in Asien auch wieder viel gepunktet hat. Das hat mich richtig gefreut. Als Bundestrainer hat mich richtig gefreut. Und auch jetzt gerade mit ihrer Leistung gestern im Billigen King Cup, der erste Einsatz und dann wirklich so glatt und deutlich zu gewinnen, das war schon stark. Und man sieht schon, was sie für Stärken hat und dass es auf jeden Fall auch weiter nach vorne geht.
Vorhand als Stärke sicherlich und zwischendurch dann auch der Aufschlag, der war jetzt in dem ersten Billie Jean King Cup Match am Anfang ein ganz kleines bisschen wackelig, aber sie hat selber gesagt, dass sie so ein bisschen an der Variabilität dann auch noch arbeiten will, dann jetzt auch mit Lars Übel in Oberhaching. Ist das noch, was ihr fehlt oder was glaubst du, was noch Dinge sind, die sie in Zukunft noch besser machen
kann? Nee, die Ella, die hat ja sehr viel Power, ja, das sieht man ja, die hat sehr viel Power, sie hat mehr Power als viele Spielerinnen auf der Tour, das ist natürlich stark, das muss sie einfach nur handeln und das macht sie auch, glaube ich, ganz gut und ich glaube auch, dass erst auch jetzt in der Offseason, dass der Lars Übel hat viele Sachen, die sie arbeiten, wo sie dann arbeiten werden und auch Potenzial hat nach vorne, ich glaube, dass auf jeden Fall auch im Fitness werden sie arbeiten mit Sicherheit, das ist einmal für alle Spielerinnen, ist das ein großes Thema, dass man wirklich versucht, die Fitness auf ein sehr hohes Level zu kriegen, da werden sie bestimmt dran arbeiten und ich glaube auch, dass sie auf einem guten Weg ist, noch weiter nach vorne zu kommen, jetzt steht sie gerade auf Platz 85, aber ich glaube, da ist noch mehr möglich.
Kommen wir zu den beiden in Anführungsstrichen alten Damen, die in den letzten Jahren noch das Klavier getragen haben und die halt immer noch in den letzten Jahren für die Spitzenergebnisse gesorgt haben, jetzt immer noch in den Top 50 sind, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Laura Siegemund hat 2023 bei den Australian Open erzählt, sie wolle sich jetzt eigentlich so langsam aber sicher aufs Doppel konzentrieren. Mhm. Jetzt steht sie Ende 2025 immer noch unter den Top 50. Tatjana Maria gewinnt dann einfach mal den Queens-Titel in London. Das ist schon außergewöhnlich, was die beiden dann auch noch dieses Jahr geleistet haben, oder?
Ja, das muss man auch unterstreichen, dass das wirklich stark ist von den beiden. Jetzt in dem Alter auch noch, und die habe ich ja auch schon lange miterlebt auf der Tour. Ja, auch wie ich mit Angel unterwegs war, ja, da waren Laura und Tatjana auch immer dabei, sozusagen auch mal als Konkurrentin dabei auf der anderen Seite. Aber wirklich, dass die beiden noch auf so einem hohen Level spielen, ist wirklich beeindruckend. Ja, und auch einfach stark, muss man sagen. Ja, und gerade die Laura habe ich ja auch in Australien, das ging ja auch schon sehr stark los. Da hat sie die Nummer 5 der Welt, die Qin Win Zheng, ja, die Chinesin, war, glaube ich, an 4 oder 5 gesetzt, glaube ich sogar, hat sie geschlagen. Und hat die einfach, die investieren auch viel. Ja. Die haben noch richtig Lust auf Tennis, ja, die haben richtig Lust auf Tennis. Die arbeiten täglich auf dem Tennisplatz, und das sind wir nach so langer Zeit, ist wirklich für mich beeindruckend zu sehen. Und dass sie dann halt so starke Ergebnisse, gerade auch auf Rasen, ja, unsere beiden Rasenspezialisten auch so ein bisschen, ja. Dass die Tatjana, ja, da in Queens gewinnt, ja, und auch die Rybakina schlägt, die jetzt gerade das Masters gewonnen hat zum Beispiel. Das war wirklich, ist sehr beeindruckend, ja, und stark zu sehen. Und man sieht auch, dass die auf jeden Fall auch noch im nächsten Jahr die Chance haben, da vorne mitzumischen, und das ist wirklich super, ja. Und auch die Laura in Wimbledon, das war ja auch Fairy Tale, kann man was sagen. Das war ja fast ein Märchen, wie sie da gespielt hat. Und das war wirklich, wirklich stark, die beiden.
Ja, aber da hält man sich da als Bundestrainer so ein kleines bisschen zurück, weil die beiden sind seit 22 Jahren auf der Tour. Ist das da so ein bisschen, gut, die haben ja ihre eigen gearbeitet Prozesse dann auch über die Jahre und Jahrzehnte dann ja auch. Ist das dann so ein bisschen, dass man sich da auch dann zurückhält, oder wie ist das da?
Nee, ich glaube schon, dass man, genau, wir kennen uns schon so lange, ja, Laura und Tatjana. Das heißt, ich glaube schon, dass ich da auch, natürlich versuche ich die auch zu supporten auf den Turnieren, und versucht die beiden anzufeuern und versucht aber auch ein bisschen Feedback zu geben. Und ich glaube auch, das läuft auch ganz gut an. Ja, das läuft gut.
Eine Spielerin, die 2025 ein schwieriges Jahr hatte, wie sie auch selber bestätigt hat, ist Jule Niemeyer. Sie hat vor ein paar Wochen dann auch auf Instagram bekannt gegeben, dass bei ihr eine Stoffwechselstörung diagnostiziert worden ist. Sportlich lief es in diesem Jahr überhaupt nicht. Was glaubst du, sind die Gründe für das Jahr 2025 bei Jule Niemeyer, die auch schon mal Viertelfinale in Wimbledon gespielt hat? Und was sind die Wege da wieder raus aus dieser, ich sag jetzt mal, sportlichen Krise, weil auch mit die Trennung von Michael Geserer etc., da ist ja einiges zusammengekommen im Jahr 2015. Ja,
du hast schon gesagt, das Viertelfinale Wimbledon, das habe ich sogar am eigenen Leib erfahren, weil da hat sie meine Spielerin geschlagen, mit der unterwegs war, die Annette Konterweit, war da an 2 gesetzt, glaube ich sogar, und die hat sie in der ersten Runde geschlagen. Das heißt, da habe ich die Jule wirklich in einer super Performance gesehen, und da hat sie wirklich stark gespielt. Aber du hast recht, natürlich in diesem Jahr waren die Ergebnisse nicht so wie gewünscht, ja. Aber da kommt auch immer viel zusammen, ja. Natürlich war das vom einen die Trennung von ihrem Team, ja. Das kam natürlich zusammen, die haben lange zusammengearbeitet, und auch der Michael Geserer ist ja auch ein sehr, sehr guter Coach. Das kam natürlich da zusammen, aber ich glaube auch, dass sie jetzt gut aufgestellt ist wieder, ja, dass sie jetzt auch am Bundesstützpunkt in Oberhaching auch trainiert, das ist, glaube ich, eine gute Sache, mit ihrer Trainerin Anna Garbitsch, ja, die trainieren zusammen dort. Ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, es ist auch das Potenzial, das wissen wir, ja, sie stand schon mal erste 100, ja, sie hat Viertelfinale Wimbledon gespielt, sie weiß, was es braucht, um da zu stehen. Und ich glaube auch, dass sie sich jetzt wieder auf die richtigen Sachen besinnt. Und auch natürlich gehört dazu auch, sie muss verletzungsfrei bleiben. Das war dieses Jahr auch ein Problem. Ich glaube, wenn sie verletzungsfrei bleibt und ihr Spiel wieder findet, ich glaube, dass es relativ schnell gehen kann, dass sie auch wieder, natürlich Schritt für Schritt, aber dass sie wieder schnell in die richtige Richtung geht und wieder nach vorne kommt.
Ja, aber ich stelle mir das schwierig vor. Man hat WTA-Turniere gespielt, man kennt die WTA-Tour, Viertelfinale Wimbledon haben wir drüber gesprochen. Es ist dann schon ein anderer Schnack, dann auch bei den, ich sag jetzt mal, 50.000er Turnieren ITF dann wieder zu spielen. Wie schwierig ist es dann, diesen, ja, auf dieser Basis dann wieder anzufangen, um dann die Erfolge wieder zu feiern, um auch wieder auf die WTA-Tour zu kommen?
Nee, da hast du, gute Frage, da hast du recht, hast auf jeden Fall recht. Das ist schon was anderes, ob du auf den ITF-Turnieren bist oder auf diesen tollen, großen WTA-Turnieren, ja, das ist ganz klar, aber ich glaube, für Jule steht da an erster Stelle, dass sie wieder dorthin möchte zu den WTA-Turnieren und auch noch, ich glaube auch, dass dieser Prozess, da wieder hinzukommen, dass man das gerne in Kauf nimmt oder dass man auch in Kauf nehmen muss, ja, aber ich glaube, dass sie das in Kauf nimmt, um wieder dahin zu kommen, weil das Spiel, ja, und das Potenzial und die Schläge hat sie, um relativ schnell wieder diesen Sprung zu schaffen von den ITF-Turnieren, wie du sagst, den kleinen Turnieren, auf die großen Turniere. Das wird sie relativ schnell schaffen.
Ja, und dann ganz quasi direkt 2026 wieder loslegen, oder ist da noch, muss da noch irgendwie Aufbauarbeit geleistet werden, dass sie erst vielleicht ein bisschen später mit der Saison anfängt?
Okay, wie da das, ja, die genaue Planung ist, das ist, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass sie auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen nutzen werden. Es ist ja gerade jetzt die Off-Season-Zeit, das heißt, nach dem Billie Jean King Cup hier wird sie auf jeden Fall, die meisten Spielerinnen machen ein bisschen Urlaub, aber dann beginnt die harte Arbeit. Dann beginnt die harte Arbeit wirklich, dass man dann wirklich einfach so zwei, drei Sachen vornimmt auch im Training, die sich dann verbessern sollen. Und da werden sie bestimmt ein paar Sachen finden, die sie verbessern möchten, und dann wird das auf jeden Fall, dann beginnt das harte Training und dann wird darauf hin trainiert, und dann denke ich mir auch, dass es dann wieder Anfang Januar mit den Turnieren losgeht. Und da muss man natürlich auch, genau, das ist auch so ein bisschen tricky, sage ich mal. Das heißt, wenn man in dem Bereich steht, dann muss man halt gucken, okay, wo komme ich rein? Ja, in welche Turniere komme ich rein? Ist es vielleicht sogar ein WTA 250er, wo sie noch reinkommt, oder muss ich dann den Schritt zurückgehen und muss ein ITF 100er oder 75er spielen? Genau, ich glaube, dann beginnt halt die Planung fürs nächste Jahr, und man muss, wenn man in dem Bereich steht, auch so ein bisschen von Woche zu Woche gucken, okay, ich komme in die Turniere rein und möchte da spielen, oder ja, das muss man dann halt sehen, wo man am besten reinkommt.
Mal ab von Julie Niemeyer, was würdest du einer Spielerin raten, entweder WTA 250 Quali oder 100er ITF Hauptfeld?
Ja, gute Frage. Ja, da muss man auch immer gucken, natürlich, was am besten in den Plan kommt und was man auch möchte, aber ich denke gerade, das ist für die jungen Spielerinnen, ich würde schon raten, das Größere zu spielen, muss ich es immer sagen, weil ich glaube, dass es von der Qualität her kein Riesenunterschied ist, ob du ITF 100er spielst oder im WTA 250er spielst, weil auch bei dem ITF 100er sind sehr, sehr starke Spielerinnen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass man dann eher, wenn man dann vielleicht mal so einen Run hat, ja, ist es natürlich besser, wenn es beim großen Turnier passiert, beim WTA 250er, wenn man mal einen guten Run hat, dann gibt es gleich direkt mehr Punkte und mehr Preisgeld, als wenn es dann beim ITF 100er passiert. Ja? Mhm. Deswegen würde ich dazu raten, wenn möglich und wenn es auch in den Turnierplan passt und auch vom Reisen her passt, ja, das größere Turnier zu spielen.
Ja. Zwei Spielerinnen, die ich gerne zusammenfassen wollen würde, die sehr früh große Erfolge gefeiert haben, sind Nastassja Schunk und Noma Noah Akugur. Nastassja Schunk als Juniorin dann Wimbledon-Finale gespielt, Noma Noah Akugur war auch schon mal beim Billie Jean King Cup Team dabei. Man hatte so ein kleines bisschen das Gefühl, bei Nastassja Schunk natürlich wegen der Verletzung, dass dieses Jahr dann auch eher ein schwieriges Jahr war. Wie siehst du das Jahr 2025 für die beiden? Nastassja Schunk vielleicht mit so einem kleinen Sternchen dran, weil wann hat sie wieder angefangen? Im September oder so, ne?
Genau, genau. Ich glaube ja, sie war verletzt an der Schulter, meine ich, genau. Hat im September wieder angefangen, aber hat, wie gesagt, das Jahr, ich fand, nicht so schlecht gespielt, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe sie auch gesehen in Hamburg, da hat sie eine WTA Top 100 Spielerin geschlagen, eine Japanerin, die, glaube ich, 70 zu dem Zeitpunkt steht. Da hat sie wirklich toll gespielt, auch in der zweiten Runde hat sie da gegen die Galfi hat sie gespielt, auch ein tolles Match gemacht, ich glaube in drei Sätzen verloren. Aber das heißt, bei Nasti und noch ähnlich bei Noma sehe ich auf jeden Fall auch das Potenzial, dass sie in die Top 100 kommen. Ja, das heißt, klar, das hat man schon lange gesehen und das muss auch passieren, aber spielerisch und auch wie sie aufgestellt sind jetzt im Training, habe ich das Gefühl, dass es im kommenden Jahr wirklich was passieren kann bei den beiden. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass das Potenzial, wie sie spielen, das Talent, dass das da ist, dass der Arbeitswille auch da ist, ja, und das Training da ist, dass sie jetzt gerade im nächsten Jahr 26 auf jeden Fall nach vorne gehen.
Ja.
Jetzt nochmal bei Nasti, sorry, nochmal zu Nasti zu kommen, das war eigentlich die Frage. Genau, bei Nasti ist das auf jeden Fall, die steht glaube ich jetzt um die 270, 280, ja. Und das ist wirklich auch ein Ranking, wo du sagst, hey, das ist ein gutes Ranking, da kannst du schon die größeren ITF-Turniere spielen. Und da kann man jetzt auch schon, wenn man das nächste Jahr gut spielt, dann hoffentlich kommt man relativ schnell in die Top 200. Und das bedeutet dann, hey, es ist eine magische Grenze. Das bedeutet dann, wir können Grand Slam Turniere in der Quali starten. Ja, und da ist natürlich, da wollen die Tennisspielerinnen und die Tennisspieler hin. Und ich glaube, so, das ist auch so ein bisschen das Ziel für die kommenden Monate und für das kommende Jahr auch.
Ja. Und Noma Noah Akugui ist jetzt bei Benny Ibrahim Sadeh im Team. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein paar Matches von ihr gesehen, dass sie nicht mehr ganz so wüst spielt wie dann früher, wo sie sehr früh auf den Punkt gegangen ist, etc. scheint es da dann auch Klick zu machen, beziehungsweise hast du eine ähnliche Entwicklung da gesehen? Also es ist nur von mir als quasi Leim, dem das aufgefallen ist.
Das ist schon ein guter Blick. ist ein guter Leim-Blick. Nein, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Blick, weil ich glaube auch der Benjamin Ibrahim Sadi, der Benny, hat auch schon sehr viel Erfahrung auf der Tour gesammelt. Ja. Ich habe auch mit ihm zusammengearbeitet mit der Angie und ist ein super Trainer, ja, muss man dazu sagen. Super Trainer, und ich glaube auch, dass Noma jetzt ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich so 10, 12 Wochen bei ihm. Und man sieht es schon, dass sie jetzt bei den Turnieren ein bisschen mehr Struktur hat auf jeden Fall, dass sie bessere Ergebnisse auch spielt. Aber auch im Tennis ist es auch kein leichter Weg. Ja? Man muss die Arbeit machen und man muss von Woche zu Woche muss man immer den nächsten Schritt gehen und man muss immer weitergehen. Aber ich glaube auch, ja, dass wir wissen alle, wie stark die Noma spielt. Und wir hoffen, dass jetzt alles zusammenkommt und dass sie da auch wirklich dann ein tolles nächstes Jahr 26 auch hat.
Ja. Ich komme jetzt nochmal gerade auf die Spielerinnen, die dahinter sind und vielleicht jetzt auch noch diesen Übergang von den Juniorinnen zu den Erwachsenen machen. Wir haben bei den Junioren dieses Jahr extrem große Erfolge gesehen. Nils McDonald, Max Schönhaus etc. Justin Engel. Bei den Mädchen kommen jetzt gerade Spielerinnen nach. Mariella Tamm 16, Julia Stusek 17 etc. Dann haben wir Eva Bennemann, Sonja Jennikova, die bei den French Open dabei waren. Jetzt Tessa Brockmann, die hier beim Billie Jean King Cup, dabei ist. Von welchen Spielerinnen glaubst du, oder welche Spielerinnen haben das größte Potenzial, da in den nächsten Jahren wirklich ihren Schritt zu machen? Weil Tessa Brockmann hat, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, war eher unauffällig bei den Juniorinnen und hat jetzt dieses Jahr knapp 400 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht. Das ist ja schon ein erstaunlicher Weg, den sie da gemacht hat, unter anderem.
Ja, genau. Du hast schon viele gute Namen gesagt. Ich möchte auch keinen rauspicken, ja, von der Garde, aber ich muss sagen, und die Frage wurde mir in meinem ersten Jahr wurde mir sehr, sehr häufig gestellt, wie ist der Nachwuchs in Deutschland? Ja, das ist nicht das erste Mal. Aber ich muss jetzt auch sagen, gerade nach den Erfolgen, ja, in Paris zum Beispiel, da habt ihr die Eva Bennemann und die Sonja Zenjakova, die haben Paris gewonnen, das Grand Slam Turnier im Doppel gewonnen. Das war natürlich eine super starke Leistung und auch super stark für den DTB, für uns einfach. Genau, das war wir haben super viele Talente, ja, die Maria Tamm ist jung, die ist 16 Jahre, die Ida Wopka ist 15 Jahre und die stehen schon auf der Weltrangliste in den Top 800, ja, das ist wirklich eine starke Leistung und ich glaube auch, dass wir da gut aufgestellt sind und dass wir viele, viele junge Spielerinnen haben und meine Hoffnung ist, dass sie sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchten und gegenseitig auch versuchen, so ein bisschen hoch zu pushen. Die meisten werden jetzt halt auf die Damentour gehen auch und werden dort Weltranglistenpunkte sammeln. Und ich glaube auch, dass wir da eine gute Zukunft vor uns haben und dass wir hoffentlich gute Tennisspielerinnen entwickeln und auch viele gute Tennisergebnisse verfolgen können in der nächsten Zeit.
Es gibt ja nach wie vor seit ein paar Jahren das Porsche Talentteam, das Porsche Junior Team. Wie ist da die, ich sag jetzt mal, Zusammenarbeit oder gibt es da in irgendeiner Weise Dinge, die man mit Jasmin Wöhr dann auch als Juniorinnen-Trainerin bespricht, wie man die Spielerinnen heranführt an die Erwachsenentour, ist dann da doch nochmal eine andere Geschichte als die Juniorinnen-Tour.
Genau. Ich glaube auch, das ist immer halt ein großer Schritt vom Jugendbereich in den Damenbereich zu kommen und auch ein wichtiger Schritt natürlich, diese Transition, ja, sagen wir dazu. Und ich glaube, ja, die Jasmin Wöhr, ja, die macht das ja auch schon jetzt ein paar Jahre, ja, die ist schon da auch sehr erfahren und die macht auch sehr, sehr gute Arbeit mit den Mädels. Ja, die war auch dieses Jahr ja mit unseren Mädels auf dem Grand Slam Turnieren und hat da tolle Ergebnisse eingefahren. Die Julia Stusek ist ja auch in der Top 8, war auch beim Masters dabei jetzt in Asien, hat als, glaube ich, Top 8 abgeschlossen, glaube ich, was auch super ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind, dass wir da auch vom Deutschen Tennisbund gute Trainer haben, die auch da helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, und ich glaube auch deswegen, dass wir auch im nächsten Jahr da anknüpfen an den guten Ergebnissen und auch auf jeden Fall da weitermachen.
Ja. Eine letzte Frage noch, die ich habe. Es wird dann immer der Vergleich gezogen mit Tschechien, mit Italien, mit Frankreich etc. Was kann der DTB deiner Meinung nach noch machen im folgenden beziehungsweise in den folgenden Jahren, um diesen jungen Spielerinnen dann auch Chancen zu geben, in der Weltrangliste nach oben zu steigen? Natürlich heißt es dann immer, Italien vor allen Dingen hat so viele ITF-Turniere dann auch. Tschechien macht eine extrem gute Jugendarbeit. Was haben diese Länder noch vor voraus, da, wo das, deutsche Tennis dann, gerade auch das deutsche Frauen- oder Juniorinnen-Tennis dann aufschließen muss.
Ich glaube, wir müssen gar nicht gucken, so. Natürlich versucht man, die guten Sachen auch aus anderen Ländern mitzunehmen und versucht, die auch dann einzubauen. Aber ich glaube, dass wir auch sehr, sehr gut aufgestellt sind in Deutschland. Gerade auch die deutschen Turniere, ja, kann ich sagen. Wir betreuen die Bundestrainer von uns jetzt im Damenbereich, spreche ich, ja. Das heißt, die Jasmin Wöhr, Annalena, und der Dirk Dier zum Beispiel, wir betreuen alle Turniere auf deutschem Boden. Das heißt, die ganzen ITF-Turniere werden betreut von uns, und dass unsere Jungspielerinnen halt dann vor Ort in Deutschland die Chance haben, auf diesen großen Turnieren Erfahrung zu sammeln und auf Weltranglistenpunkte zu holen, das ist natürlich eine gute Sache. Ja, und ich glaube auch, dass wir da gut aufgestellt sind und dass wir auch sehen, dass dadurch halt unsere Spielerinnen auch schnell Fuß fassen auf der Weltrangliste. Das kann man daran erkennen, dass sie wirklich auch in Deutschland gerne spielen und auch gut spielen und auch dort ihre Punkte sammeln.
Jetzt darf der Bundestrainer Tom Belz darf jetzt noch zwei Wünsche äußern für 2026 aus sportlicher Sicht fürs deutsche Frauentennis.
Oh, das kommt jetzt plötzlich, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich hoffe, jetzt wird der Podcast nicht zu lange, wenn ich jetzt eine halbe Stunde überlege. Aber
das kann ich rausschneiden.
Okay, das ist einfach. Okay, zwei Wünsche. Okay, da muss ich jetzt spontan. Nein, ich wünsche mir natürlich, dass die Entwicklung, wie es in diesem Jahr war, dass es weiter so sportlich erfolgreich weitergeht. Und ja, ich wünsche mir, dass unsere Spielerinnen gesund bleiben natürlich. Gesund bleiben an erster Stelle ist wichtig und dass sie weiter täglich an sich arbeiten. Ja, das wünsche ich mir und dass wir weiter die Erfolge, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, dass wir da anknüpfen und da weitermachen.
Und ein Ziel, was so greifbar ist, ich sage jetzt mal zweite Woche Grand Slam.
Ja, oder so. Das ist natürlich ein super Ziel. Also ich wünsche mir natürlich, weil ich auf dem Grand Slam Turnier auch immer vor Ort bin, wünsche ich mir auch für mich, dass ich da lange bleibe und dass ich hoffentlich in der zweiten Woche, beziehungsweise dann, wenn es die richtigen, wichtigen Spiele gibt, dass ich da noch vor Ort bin. Genau, das ist auf jeden Fall auch auf jeden Fall ein Wunsch, den ich habe, dass die Spielerinnen lange im Grand Slam bleiben, definitiv. Ja, und dass wir auch, was auch mein Wunsch ist, dass gerade im Jugendbereich, ja, dass wir da weiter unsere Talente pushen können, ja, dass sie auch bei den Grand Slam Turnieren Erfahrung sammeln. Das sind, glaube ich, die beiden Wünsche. Das heißt, für unsere Erwachsenen, dass sie bei den Grand Slam Turnieren jetzt in die zweite Woche kommen und dass unsere Jugendlichen das schaffen, diesen Weg zu den Grand Slam Turnieren im Jugendbereich finden.
Dann wünsche ich, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön. Vielen Dank auch. Danke. Ciao.
Das war Torben Belz im Interview mit mir während der Billie Jean King Cup Playoffs. Die Playoffs sind nicht erfolgreich verlaufen für das deutsche Team. Sie mussten absteigen oder sie sind abgestiegen in die World Group Europe Africa. Da geht es dann im nächsten Jahr weiter. Dann auch mit einem neuen Teamchef, weil ja Rainer Schüttler die Konsequenzen daraus gezogen hat aus dem schlechten Abschneiden und seinen Rücktritt erklärt hat. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wie gesagt, in dieser Woche gibt es noch eine Challenger Corner, nächste Woche dann den großen Chip and Charge Jahresrückblick und dann geht es auch in drei Wochen schon wieder weiter mit der neuen Tennissaison. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.